Jesus, möchte danken für diese kurze Begebenheit in deinem Leben und möchte dich bitten, dass wir verstehen, was dir wichtig ist. Amen. Ihr habt gemerkt, heute dreht sich ziemlich viel um Kinder. Kindersegnung ist ja so ein Moment, bei dem wir ganz absichtlich und sehr gezielt ein Kind in den Mittelpunkt stellen und dem Kind den Segen Gottes zusprechen. Und dementsprechend geht es heute auch in der Predigt, in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, um eine Situation, in der Jesus ein Kind in den Mittelpunkt stellt. Ganz praktisch in die Mitte. Und ich glaube, für die allermeisten von uns ist das erstmal eine schöne Sache. Ja, so ein Kind in der Mitte, wir finden das süß und niedlich, freuen uns über die Neugier und die Lebensfreude, die Kinder oft ausstrahlen. So ein neuer, kleiner Mensch, der ist ja auch irgendwie einzigartig, noch nie dagewesene Persönlichkeit. Wir freuen uns darauf, diesen Menschen kennenzulernen und so das Leben mit dem kleinen Kind so auch zu entdecken. Kinder in der Mitte zu haben, ist was Schönes. Auf der anderen Seite ist es mit den Kindern manchmal aber auch nicht so einfach. Sie haben eine ganz andere Wahrnehmung und drücken sich auch ganz anders aus, als wir Erwachsene das tun. Kindern gerecht zu werden, auch hier in Gemeinde, ist gar nicht immer so einfach, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Oder auch wenn man keine Kinder hat und mit Leuten zu tun hat, die gerade Kinder bekommen, dann kann das auch echt anstrengend sein. Plötzlich ist das mit einem gemütlichen Unterhalten oder mit den gemeinsamen Unternehmungen nicht mehr so entspannt. Wenn man sich trifft, dann ist ja immer irgendwie das Kind in der Mitte. Man muss irgendwie alles so um das Kind herum auch arrangieren. Manches geht auch nicht mehr so wie vorher. Eher komplizierter. Oder so soll man auch versuchen, nicht ständig über das Kinderthema zu reden. Es bleibt einfach irgendwie dauerhaft präsent. Wer zum ersten Mal ein Kind bekommt, der merkt auch, wie das Kind in der Familienmitte so ziemlich alles durcheinander bringt. Es vereinnahmt sozusagen das eigene Leben. Rund um die Uhr hat man plötzlich Verantwortung für dieses kleine und zerbrechliche Wesen. Und ganz ehrlich, das Schreien und Wickeln und das ständige Spielen mit ganz primitiven Spielzeugen, es gibt Spannenderes und Interessanteres, zumindest aus der Sicht von einem Mann. Manchmal ist für das Kind da zu sein wirklich harte Arbeit. Und ich weiß, dass Mütter, die sich schwerpunktmäßig um die Kinder kümmern, häufig die Sehnsucht haben, auch mal wieder Zeit für sich selber zu haben. Mal nicht ständig ansprechbar zu sein und funktionieren zu müssen. Ein Kind kann auch Überforderung bedeuten. Also je nachdem, was unsere Situation gerade ist, kann das ganz unterschiedliche Gefühle bei uns auslösen, wenn ein Kind in der Mitte steht, im Mittelpunkt ist. Leider sagt uns der Text jetzt nichts über die Reaktion der Jünger aus, aber ausgehend von dem, was wir wissen, auch von dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, was wir aus der damaligen Zeit wissen, muss es erstmal ein ziemlicher Schock gewesen sein. Ihre Frage war ja, wer ist der Größte? Also wer ist wirklich wichtig und steht ganz oben? Jesu Antwort, werdet wie dieses Kind. Und so ein Kind stand in der damaligen antiken Gesellschaft, beziehungsweise in den unterschiedlichen Gesellschaften, nicht unbedingt weit oben. Es war sozusagen noch nicht mal wirklich Mensch. Kindsein galt damals nicht als Menschsein, sondern als Vorstufe des Erwachsenenlebens. Kinder waren sozusagen Mängelwesen, ungebildet, unerfahren, ungeschickt. Aus dir muss erst noch was werden. Kinder waren schon irgendwie bedeutsam für Familie, auch für den Staat, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, waren wichtige und billige Arbeitskräfte, waren die einzige Altersversorgung. Es gab noch keine Pflegeversicherung oder irgendwie Krankenversicherung. Und sie sorgten auch dafür, dass die eigene Sippe, über die man sich definierte, dass die weiter Bestand hatte. Also Kinder hatten zwar eine Bedeutung für Erwachsene, aber die lag allein in der Nützlichkeit. Das Kind hatte nicht an sich einen Wert, wie wir das heute kennen, sondern der Wert bestand schlussendlich in der Arbeitskraft. Und so gab es auch in der Antike viel Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch von Kindern. Da können wir schon mal sagen, Gott sei Dank leben wir nicht mehr in der Antike, zumindest für unsere Kinder. Auf diesem Hintergrund müssen die Jünger auf jeden Fall schockiert gewesen sein. Weil mit Kindern haben sie keine erstrebenswerte Situation und auch keine erstrebenswerten Eigenschaften verbunden. Es gab aus der Sicht der Jünger eigentlich nichts, was sie von diesem Kind lernen könnten. Rein gar nichts. Bei uns heute sieht es ein bisschen anders aus, zumindest in der mitteleuropäischen bürgerlichen Mittelschicht, wo die meisten vermutlich hier dazugehören. Da ist Kindheit gut versorgte Kindheit. Die meisten unserer Kinder wachsen im Vergleich sehr wohlhabend und auch sehr behütet auf. Und auch das Kind an sich hat in unserer heutigen Gesellschaft einen Wert. Es ist nicht selten, dass man sagt, dass man das und das auch von Kindern lernen kann. Wir haben vorhin schon einiges gehört, zum Beispiel eine Unbekümmertheit oder eine kindliche Leichtigkeit bei kleinen Kindern, dass man da mal vielleicht ein bisschen was übernimmt. Oder wir denken so an die natürliche Fröhlichkeit oder ihre Fähigkeit, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Trotzdem, wenn es um Leitungskompetenzen geht oder darum, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln, vielleicht auch neue Fähigkeiten erlernen, bei solchen Dingen, da würden wir uns vermutlich nicht unbedingt an Kindern orientieren. Wenn es darum geht, wirklich Bedeutung in unserer Gesellschaft zu bekommen, die wenigsten würden daran denken, wie Kinder zu werden. Aber Jesus stellt hier ein Kind in den Mittelpunkt und sagt, wenn ihr an meinem Reich teilhaben wollt und in meinem Reich Bedeutung haben wollt, groß sein wollt, dann werdet wie dieses Kind. Vielleicht geht es euch jetzt wie mir, dass ihr euch die Frage stellt, was sieht Jesus in diesem kleinen Kind? Und was soll es bedeuten, wie dieses Kind zu werden? Was will er bei seinen Jüngern und bei uns heute damit auslösen? Und über diese zwei Fragen möchte ich noch mit euch nachdenken. Erstmal, was Jesus in diesem Kind sieht. Und um etwas mehr auf die Spur zu kommen, hilft es zunächst nochmal, den Fokus auf diese Frage der Jünger zu legen, mit der sie zu Jesus kommen. Wer ist der Größte im Himmelreich? Auch wenn wir das vermutlich so nie direkt stellen würden, diese Frage, die ist ja schon sehr direkt, wer ist jetzt der Größte? Ich glaube, die Frage ist uns nicht fremd. Vielleicht sogar wesentlich näher, als wir auf den ersten Blick vermuten. Wenn wir uns jetzt diese Jünger mal genauer anschauen, dann würde ich sagen, sind da durchaus ambitionierte und zielstrebige Menschen dabei. Da sind Fischerunternehmer mit dabei, politische Aktivisten, Geschäftsleute. Das sind durchaus Leute, die was erreichen wollen. Und dieses eine große Ziel, für das sie jetzt unterwegs waren, was sie auch verbunden hat und wofür sie sich eingebracht haben, war das Himmelreich. Sie alle haben sich Jesus angeschlossen in dem Glauben, dass er endlich etwas bewegen wird. Dass er eine gerechtere, eine freiere, eine bessere Welt schaffen wird. Das wollten sie zusammen mit ihm erreichen. Er hat immer davon gesprochen, das Himmelreich bricht mit ihm an. Und da wollten sie natürlich mit dabei sein. Und das kann man schon damit vergleichen, wie sich heute auch jemand einer Gruppe oder einer Bewegung anschließt, die sich für irgendwas einsetzt und die in dieser Welt was erreichen will. Ja, so ein Start-up vielleicht, was für ein bestimmtes Produkt den Welthandel gerechter machen möchte. Vielleicht auch den Verpackungsmüll reduzieren. Oder ein Team von Freiwilligen, was gezielt in die Brennpunkte dieser Welt reist, um zu helfen oder gegen Gewalt und Korruption vorzugehen. Das sind wirklich ambitionierte, zielstrebige Menschen. Und sie wollen jetzt eben wissen, worauf kommt es an? Was ist das Wichtigste, um dieses Ziel auch zu erreichen? Welche Kompetenz, welche Leitungsqualität, was ist so das Wichtigste im Unternehmen Himmelreich? Und das ist ja durchaus eine wichtige und ernst gemeinte Frage. Und ich meine, das ist eine Frage, die uns auch heute immer wieder beschäftigt. Gerade in der Zeit, in der es unglaublich viele Angebote gibt, die wir auch so wahrnehmen können oder in denen wir auch ständig so die Entscheidung haben, wer wir eigentlich sein wollen. Auch für uns stellt sich ständig die Frage, wie komme ich eigentlich zur Bedeutung? Und da ist die Frage, worauf kommt es an, sehr berechtigt. Was braucht es wirklich? Worauf können wir den Fokus legen, um erfolgreich zu sein, um ein gutes Leben zu haben und gute Menschen zu sein? Die Frage nach Bedeutung und Erfolg ist keineswegs falsch oder unwichtig oder automatisch überheblich. Ich finde es interessant, dass viele in diesem Text die Jünger erstmal als überheblich verstehen. Bin ich mir nicht sicher. Wie reagiert Jesus darauf? Er hält keinen langen Vortrag, gibt keine Tipps oder Buchvorschläge, wie man zu mehr Bedeutung oder Erfolg kommt, sondern er stellt einfach nur ein Kind in die Mitte. Und das war für die ambitionierten Jünger so mit ihrem Status und leistungsorientierten Denken und damit auch für uns, die das vermutlich noch mehr verinnerlicht haben, erstmal so ein richtiger Schuss von Bug. Das stellt plötzlich alles in Frage. Denn damit macht Jesus die Aussage, ihr habt es gar nicht selbst in der Hand. Wer jetzt der Größte und Wichtigste unter euch ist. Ihr überschätzt euch selbst und zwar ganz schön gewaltig. Ihr versucht in euch, in euren Eigenschaften, in eurer Attraktivität und in dem, was ihr habt an Können, an Status, an Besitz, an Titeln, an Einfluss, an Glauben, an Frömmigkeit, eure Bedeutung festzumachen. Kinder haben von all dem nichts. Keine erstrebenswerten Eigenschaften. Kein wenig Können, wenig Status, wenig Besitz, wenig Titel, wenig Einfluss, wenig Glauben, wenig Frömmigkeit. Aber ihnen gehört das Himmelreich. Eigentlich seid ihr so hilflos und überfordert wie dieses kleine Kind oder wie ihr dieses kleine Kind wahrnehmt. In Gottes Realität, in seiner Wahrnehmung seid ihr wie dieses Kind. Und stellt euch an dieser Stelle mal wirklich so einen Kreis von 12 erwachsenen und gestandenen Männern vor. Gerne 12 aus unserer Mitte, wo ihr denkt, okay, das sind gestandene Männer. Stellt euch die jetzt mal hier vorne vor. Und in der Mitte so ein kleines Kind. Vielleicht hat es gerade erst angefangen zu stehen und zu laufen. Und jetzt sagt Jesus, eure Situation ist die Situation eines Kindes. Vor Gott ist es eure Situation. Das Größte, das Wesentlichste, das Wichtigste vor allem anderen ist, dass ihr euch bewusst werdet, dass ihr auf Hilfe und Zuwendung angewiesen seid. Weil das ist, wie am Anfang erwähnt, die Situation, die objektive Lage von Kindern damals. Und damit ist klar, Bedeutung in der Gegenwart Gottes, in seiner Realität kann nur geschenkte Bedeutung sein. Nie erarbeitete, nie verdiente, auch nicht durch Frömmigkeit, sondern immer nur geschenkte. Jesus geht es hier nicht um die Eigenschaften des Kindes, um die vermeintliche Demut oder Unschuld oder Naivität. Das trifft erstens nicht auf alle Kinder zu und zweitens landet man bei der Deutung in ganz komischen Vorstellungen. Ich weiß, dass es oft so gedeutet wird, dass es darum geht, ja, Kinder sind ja noch unschuldig, ihr müsst unschuldig sein wie die Kinder. Kinder sind demütig, ihr müsst demütig sein wie die Kinder, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, Jesus geht es um die objektive Lage von Kindern in der damaligen Zeit. Das, was die Jünger vor Augen hatten. Und das war eine Lage des Angewiesenseins. Einer gewissen Hilflosigkeit. Ehrlich gesagt, mir fällt es nicht leicht, mich mit diesem Kind zu identifizieren. Die Frage ist auch, wie geht es dir, dich mit einem Kind zu identifizieren? Möchtest du das und kannst du das? Es gibt so viele Gründe, warum ich denke, dass ich ein toller Typ bin. Besser als andere. Warum ich wichtiger bin als andere. Oder beliebter sein sollte oder mehr verdient hätte als andere. Jesus fordert mich heraus, begreife dich wieder neu als ein Kind. Begreife dich wieder neu als ein Kind. Ich versuche es nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Was machen wir in den Momenten, in denen wir uns nach mehr Bedeutung sehen, nach Anerkennung und Beliebtheit, nach gesehen werden und wahrgenommen werden? Was machen wir in Momenten, in denen wir uns nach einem lebendigeren Glauben sehen, nach mehr Spiritualität? Oder worauf kommt es an in den Momenten, in denen es uns schwerfällt zu glauben? Ich behaupte, wir alle kennen dieses Gefühl, dass Gott irgendwie ganz weit weg ist. Und dann versucht man irgendwie wieder Bezug zu ihm zu kriegen, aber es funktioniert halt nicht immer so ganz. Man weiß vielleicht auch gar nicht genau, wie das gehen soll. Oder wir machen immer wieder schmerzhafte Erfahrungen oder sind in Situationen, die uns überfordern, die wir auch nicht verstehen können. Wir beten vielleicht und es passiert gefühlt nichts. Stoßen vielleicht auf Bibeltexte oder auf Glaubensaussagen, die uns irgendwie völlig absurd erscheinen. Oder vielleicht erhoffen wir uns auch von unserem Glauben, dass er eigentlich dazu beiträgt, dass wir unser Leben besser in den Griff kriegen. Irgendwie so Strukturen, Rhythmus finden für unser Leben und auch das gelingt oft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Was machen wir in all diesen Situationen? Oder was können wir da machen? Ich habe den Eindruck, wir neigen häufig zu Aktionismus. Mehr Input, mehr Leistung, mehr gute Vorsätze, mehr Disziplin. Das Buch müsste man eigentlich dringend mal noch dazu lesen. diese Predigt oder jeden Podcast noch dazu anhören, diesen oder jenen Kurs besuchen, das Neue probieren, was der Freundin unglaublich viel geholfen hat und so weiter. Mein Eindruck ist, wir probieren die wildesten Dinge, aber wir werden ganz selten zu Kindern. Was ist die Situation eines Kindes? Was macht mein gut 2,5-jähriger Sohn, wenn er auf dem Spielplatz ganz oben auf dem Kletterturm angekommen ist, an der steilsten Rutsche, und er sich jetzt nicht runtertraut und nicht mehr rückwärts runterklettern kann? Was macht mein 2,5-jähriger Sohn? Er fängt ganz einfach an zu rufen. Schreit erstmal nach Hilfe, er ruft nach Mama oder Papa. Er ist einfach geliebtes Kind. Und wenn ich das als Hintergrund habe, dann erkenne ich in dieser erstmal gefühlschroffen Antwort, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen, dann entdecke ich da drin plötzlich eine Freiheit. Eine große Freiheit für mich. Weil Verbindung mit Gott und Veränderung durch Gott ist nicht etwas, was ich mir verdienen oder durch Aktionismus vertiefen kann. Es fällt uns schwer, das zu glauben. Es fällt mir unheimlich schwer, das zu glauben. Verbindung mit Gott und Veränderung mit Gott ist etwas, was ich mir schenken lassen muss. Wofür ich bitten darf, wonach ich rufen und schreien darf. Gerade beim Thema Gebet, es gibt so viele Bücher, so viel, was dazu geschrieben wurde. Unglaublich dicke Schinken, auch wirklich hilfreiche Literatur. Man kann im Gebet ringen, man kann sich irgendwie eine Disziplin oder einen Rhythmus aufbauen. Es gibt unglaublich viele Formen, die man ausprobieren kann. Da mache ich auch Mut, da mal reinzuschnuppern. Aber ich glaube, die grundlegendste Form des Gebets ist dieser kindliche Schrei der Hilflosigkeit nach Mama und Papa. Der Ruf nach Zuwendung. Papa, ich brauche dich. Jesus selbst sagt, dass es beim Gebet nicht um viele oder besonders fromme Worte geht. Gebet ist vielmehr eine Haltung und dieser einfache, aber zugleich so existenzielle Schrei nach Begegnung. Wir beten das Vaterunser, das mit dieser Anrede Papa beginnt, oft sehr kontrolliert, sehr andächtig. Aber wenn mein Sohn einen Satz mit Papa beginnt oder mit Mama, dann steckt da oft viel Emotion und viel Existenz drin. Manchmal Hilflosigkeit, manchmal Frust oder Wut oder Verzweiflung, manchmal Begeisterung und Zufriedenheit. Auf jeden Fall ist da oft eine Dramatik drin. Aber ganz wichtig, keine konstruierte Dramatik, sondern eine ganz ehrliche. Wie ist dein Glaube, wie ist dein Gebet? Soweit mal ein paar Gedanken zu, was sieht Jesus in diesem Kind und was bedeutet es, wie die Kinder zu werden? Noch wesentlich kürzer etwas zur zweiten Frage, was Jesus jetzt damit erreichen möchte. Was will er damit bezwecken bei seinen Jüngern und auch bei uns? Wenn wir Vers 4 lesen, dass wir uns zu den Geringen wie das Kind hier zählen sollen, andere übersetzen auch mit sich selbst erniedrigen, dann klingt es im ersten Moment so, als ob es darum geht, uns irgendwie klein zu halten. Vielleicht unsere Ambitionen zurückzuschrauben, so in die Richtung, wir sind ja auch alle irgendwie hilflos und es gibt halt Situationen, da kann man einfach nichts machen. Ich glaube nicht, dass Jesus im Sinn hat, aufzugeben. Es geht nicht darum, ein resigniertes Leben zu führen, Ansprüche zurückzuschrauben, sich hängen zu lassen. Und das würde auch einem Kind überhaupt nicht entsprechen. Was macht mein Sohn keine 5 Minuten später, nachdem ich ihn von der Spitze des Kletterturms gerettet habe? Er unternimmt den nächsten Anlauf, um wieder nach oben zu klettern. Obwohl der Turm genauso hoch ist, die Rutsche genauso steil und er jetzt auch nicht unbedingt viel stärker oder mutiger geworden ist. Aber er macht es mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Begeisterung, und ich lasse es zu, obwohl ich genau weiß, wo ich am Ende wieder stehe. Oben auf dem kletternden Turm, um ihn runterzuholen. Und das finde ich eine faszinierende Reaktion von Kindern, dass sie selbst in Situationen, in denen ihnen vermutlich durchaus bewusst ist, dass sie überfordert sind, trotzdem mit einem Vertrauen rangehen. Dass es irgendwie eine Lösung geben wird. Das wird schon irgendwie gut gehen. Ich gehe da jetzt wieder hoch. Ich vertraue, das wird. Und im Zweifelsfall muss mich Papa halt wieder raushauen. Wenn wir das auf einen Satz bringen wollen, dann ist die Reaktion von Kindern auf ihre Hilflosigkeit nicht aufzugeben oder sich zurückzunehmen oder ständig sich klein zu machen, sondern einfach zu vertrauen. Ich glaube, das ist genau das, was Jesus bei seinen Jüngern und auch bei uns erreichen will, dass wir anfangen zu vertrauen und etwas von Gott zu erwarten. Ich glaube, das ist tatsächlich was wir von Kindern lernen können, Vertrauen. Und in der Vorbereitung habe ich einen Text zur Religionspsychologie von Kindern gelesen und habe Aussagen entdeckt, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben. Drei Sätze daraus: Die religiöse Grundhaltung des Kindes ist wesensmäßig gesünder als die der meisten Erwachsenen. Das Denken des Kindes ist meditativ, hinhörend, betrachtend, auf Verstehen gerichtet. Das Weltbild des Kindes entspricht der Wirklichkeit mehr als das der meisten Erwachsenen. Bäm, habe ich da gedacht. Es ist wesensmäßig gesünder, auf unsere Unsicherheit oder Hilflosigkeit mit Vertrauen zu reagieren, als mit Resignation oder damit es irgendwie zu überspielen. Und da sind wir als Erwachsene echt gut drin. Ein Denken, das meditativ, hinhörend und auf Verstehen gerichtet ist, führt zu einem Weltbild, das der Realität mehr entspricht, als ein Denken, das ich selbst im Mittelpunkt stehe, dass ich immer alles zynisch auf die Seite schieben muss, was ich nicht einsortieren kann oder verstehen kann. Ich fand, es waren krasse Aussagen. Und wie kann so eine Grundhaltung, so ein Denken und Vertrauen bei uns wachsen? Zunächst habt ihr als Eltern heute erstmal alles richtig gemacht bei der Kindersegnung. Wir haben Anna, Jonathan und Eli Gottes Segen, Gottes bedingungslose Liebe zugesprochen. Wir haben sie Gott und seinem Schutz anvertraut, und zwar auf dem Hintergrund, dass wir sagen, wir haben das Leben dieser Kinder nicht vollständig in der Hand. Wir können viel Gutes in sie investieren, aber wir wissen auch, dass wir begrenzt sind. Und wir wollen darauf vertrauen, dass sie in Gottes Hand am besten aufgehoben sind. Wir wollen nicht klammern und versuchen, alles perfekt zu machen, uns letztlich überfordern, sondern vertrauen, dass Gott es gut mit ihnen meint und ihr Leben segnet. Das haben wir auf den Punkt gebracht, was Kindersegnung bedeutet. Und damit ist die Grundlage einer Kindersegnung immer das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in sein gutes Handeln. Dass er mein Leben in der Hand hat, beziehungsweise das Leben von meinem Kind. Und für viele von uns ist Kindersegnung was ganz Selbstverständliches. Das gibt es jedes Jahr hier, mindestens einmal. Wir machen das, weil wir es kennen, weil wir es gewohnt sind. Wir machen das mit einer großen Selbstverständlichkeit. Aber wie ist es bei dir persönlich? Wie ist es, wenn du an dich selbst denkst? Kannst du dich mit Anna, mit Jonathan oder mit Eli identifizieren? Hast du diese Selbstverständlichkeit? Hast du dasselbe Vertrauen auf Gottes bedingungslose Liebe für dich ganz persönlich? Vielleicht in Situationen, in denen sich schon lange nichts mehr geändert hat? Wenn du an Punkte kommst, bei denen du merkst, du bist überfordert, du hast schon viel probiert, aber du kommst einfach nicht weiter. Würdest ja gerne glauben und dich weiterentwickeln, aber du kannst es einfach nicht. Gehst du da ganz selbstverständlich, wie wir das bei der Kindersegnung tun, als Kind zu deinem Vater im Himmel? Jesus möchte dich mit dieser Aktion ermutigen, es einfach zu tun, Kind zu sein. Deine Hilflosigkeit und deinen Frust rauszuschreien. Und dann weiterzumachen, zu arbeiten, zu lernen, zu lieben, zu glauben, zu vertrauen auf eine Art und Weise, die hinhört, die meditativ ist und die auf Verstehen gerichtet ist. Wir dürfen das mit einer Selbstverständlichkeit tun, weil Jesus am Ende klar macht, Gott, unser himmlischer Papa, wird für uns da sein. Im letzten Vers des Textes, und damit komme ich auch zum Ende, gibt Jesus uns die Grundlage dafür. Und zwar sagt er in Vers 5, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Damit macht Jesus genau das, wozu er seine Jünger die ganze Zeit auffordert und herausgefordert hat. Er identifiziert sich mit diesem kleinen Kind. Er sagt, da wo dieses Kind ist, da bin ich. Wo ein Kind wie dieses Kind aufnimmt, da nimmt er mich auf. Und Jesus sagt das jetzt nicht einfach nur so ein paar nette Worte hier in dieser Situation, sondern macht das auf eine wunderbare und ultimative Weise in der Weihnachtsgeschichte deutlich. Wir kommen von Weihnachten her. Der allmächtige Gott, der per Definition über dem Universum steht, wird ein kleines, hilfloses Kind, dem nichts anderes übrig bleibt, als immer wieder zu schreien und um Hilfe zu rufen. Ein Gott, der sich in die Hände der Menschen ausliefert. Aber gleichzeitig wird gerade in dieser Weihnachtsgeschichte deutlich, dass Gott nicht aufgibt, die Welt und die Menschen nicht abschreibt, sondern das genaue Gegenteil. Es ist die ultimative Geschichte von Gottes Begeisterung und von seinen Ambitionen mit dieser Welt, mit uns Menschen. Er investiert alles, was er hat, und er vertraut darauf, dass dieser Einsatz nicht vergeblich sein wird. Und Gott identifiziert sich mit uns gerade in unserer Hilflosigkeit. Am Kreuz identifiziert er sich sogar mit unserem Versagen, trägt an unserer Stelle das Urteil und schenkt uns eine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit, seinen Erfolg, seine Bedeutung. Wenn wir dieser Geschichte vertrauen, dieser Geschichte dieses Mannes vor 2000 Jahren, der sich mit einem Kind identifiziert hat, wenn wir dieser Geschichte vertrauen, dann lässt es sich auf diese Klettertürme in unserem Leben hochsteigen. Dann können wir auf diese Klettertürme hochgehen. Selbst mit unseren Grenzen, die uns manchmal schmerzlich bewusst sind. Ich glaube, mit dieser Geschichte im Hintergrund lässt sich mutig leben. Wirklich mutig leben. Und das wünsche ich uns allen und heute auch besonders Anna, Jonathan und Eli, dass diese Geschichte das Leben prägt. Das Leben von euch prägt, aber auch das Leben von euren Kindern. Dass es euch immer wieder erfasst, berührt und euch mutig leben lässt. Amen.